Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Friederike Probert. Herzlich willkommen, Friederike.
Herzlichen Dank, Erik.
Schön, dass du da bist. Wir haben heute ein super spannendes Thema. Es geht nämlich nicht nur um Marketing, sondern es geht um Marketing, Frauen und Männer. Insbesondere wollen wir heute über Frauen im Allgemeinen und insbesondere auch im Marketing sprechen. Aber bevor wir in dieses super spannende Thema einsteigen, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Super, danke. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ah, sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Friederike Probert. Ich bin Gründerin, Geschäftsführerin von Mission Female. Mission Female ist ein professionelles Netzwerk für Führungsfrauen, branchenübergreifend, deutschlandweit, mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz. Das ist aber nicht das, was ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe, sondern ich komme ursprünglich tatsächlich aus der Technologiebranche.
Daher kennen wir uns auch, ne?
Daher kennen wir beide uns, genau, aus dem Digitalmarketing.
Ja. Mhm. Was hast du denn in der Technologiebranche gemacht für diejenigen, für die wenigen, die dich noch nicht kennen?
Ich habe tatsächlich meine Karriere gestartet in Konzernen bei großen Amerikanern. Damals noch, als es den Running Man gab bei AOL zum Beispiel, als man mit einer CD-ROM ins Internet kam und mit so einem knarrenden 56K-Modem irgendwie online kam. In der Zeit fing es an und bin dann bei Yahoo gewesen, bei Microsoft auch und habe mich dann auf die Startup-Branche konzentriert und da auf den Technologiebereich und habe dann Startups wie AppNexus zum Beispiel von den USA nach Zentraleuropa gebracht und dann auch meine eigenen Unternehmen in dem Bereich gegründet und ja.
Hört sich jetzt heute aus der Perspektive von 2020 schon fast überraschend an, ein Startup wie AppNexus. Ne?
Ja.
Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe neulich nochmal nachgedacht, auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch, wie es AppNexus denn jetzt wohl so geht. Ist ein bisschen ruhiger geworden, ne, um AppNexus.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, das ist ein gutes Zeichen für die Jüngeren unter uns. AppNexus war eine der größten, teilweise zeitweise der führenden unabhängigen, also von Google, Facebook,
ja,
und natürlich auch Amazon unabhängigen, ja, Plattformen, auf denen im Realtime-Bidding-Verfahren Display-Inventare gehandelt wurden. Und die waren ja mit einer WPP-Minderheitsbeteiligung.
Genau.
Und das war lange bevor es noch, also ich meine, sonst gibt es auch noch höchstens noch The Trade Desks von den Unabhängigen.
Und genau, es gibt relativ viele DSP-Anbieter und auch SSP-Anbieter, also Anbieter von Inventaren und auch dementsprechend Einkäufer. Und AppNexus war die erste neutrale Plattform, wo beide Seiten zusammengekommen sind im Bereich automatisierter Medienhandel. Das war sehr, sehr früh damals, ne? Also das war 2020, ist jetzt auch 8 Jahre her.
Ja.
Da hatte man den Begriff Realtime Bidding, Programmatic Advertising noch gar nicht gehört in Europa.
Ja.
Und den haben wir tatsächlich eingeführt dann im europäischen Markt.
Du warst hier an der großen Elbstraße in Hamburg. Mhm. Ich weiß nicht, welche Länderverantwortung hattest du da?
Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, Osteuropa, aber auch Skandinavien und Niederlande.
Ohne jetzt schon zu weit vorgreifen zu wollen, wie viele Frauen gab es zu dem Zeitpunkt auf deiner Führungsebene in so einem Tech-Unternehmen wie AppNexus?
In den USA, ich würde sagen ungefähr 5%, auf Europaebene mit dem europäischen Headquarter in London tatsächlich 0-1%.
Also eigentlich nur dich.
Ja, fast.
Ja, okay.
Also es wurde besser. Ich war einige Jahre dann dort, aber in den Kinderschuhen, als es gerade losging, war ich tatsächlich die einzige Frau, auch innerhalb des Gründerteams, ne? Also Brian O'Kelly, Michael Rubenstein und so weiter.
Dieses Phänomen, will ich gar nicht sagen, das ist ja etwas, was wir alle aus unserer eigenen Erfahrung immer wieder sehen. Das werden wir jetzt gleich besprechen, was die Ursachen sind und was man dagegen tun kann, um die Situation aufzulösen. Aber nochmal kurz für deine Vita, du bist ja dann mehr oder weniger aus dem nach Orbit. Ich weiß nicht, wie lange Orbit angedauert hat, aber dann gab es ja so eine Art Zäsur auf deinem Weg.
Zäsur, schön formuliert.
Oder?
Kann man das so sagen?
Also für mich, ich war super beeindruckt, als du uns in einem Kollegenkreis dann eröffnet hast, dass du ein Jahr mit dem Wohnwagen um die Welt tingst. Und wie gut, dass du das vor Corona gemacht hast.
Ja, absolut.
Hättest du gar nicht mehr machen
können. Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, aber da war ich schwer beeindruckt und ich habe dich auch ein bisschen drum beneidet. beneidet. ja, um den Mut, aber auch die Initiative und die Erfahrung. Das fand ich außergewöhnlich.
Ja.
Magst du darüber mal so ein bisschen sprechen?
Ja, ich habe es auch tatsächlich keine Sekunde bereut. Also ich habe 15 Jahre lang einfach sehr, sehr hart gearbeitet, immer meine Karriere fokussiert, immer zugesehen, dass ich die neueste Expertise habe, dass ich aufsteige, dass ich auch bekannt werde im Tech-Bereich. Und das war sehr erfolgreich, aber auch sehr anstrengend. Und ich habe dann irgendwann nach meinen einigen Gründungen, wie zum Beispiel Orbit, festgestellt, dass ich auch einen kompletten thematischen Wechsel für mich brauche. Und dass vielleicht Karriere nicht unbedingt immer alles ist im Leben. Und es hat sich dann einfach so ergeben, dass ich Orbit auch veräußern konnte, Ende 2018. Und das war für mich der perfekte Zeitpunkt, einfach mal den Stecker zu ziehen und zu sagen, hey, lass mich einfach mal kalibrieren, mal schauen, was what's next, was steht als nächstes an. Ich sage immer, die Amerikaner sagen immer, dipping toes in the water. Ja, so einfach mal die großen Zehen ins Wasser halten und mal gucken, was passiert. Das fiel mir unglaublich schwer in der Zeit, weil viele werden es kennen, wenn du sehr engagiert bist in deinem Job, ist es auch schwer, einfach mal abzuschalten. Ne? Aber ich habe mir quasi eine Zwangspause gegönnt und habe mir einen Camper gekauft und bin mit meinem Hund Fiete 50.000 Kilometer durch Europa gefahren. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Die ersten paar Monate war ich so ein bisschen auch auf der Jagd, weil du ja natürlich in deinem Turnus und deinem Rhythmus drin bist und bin immer ganz viele Kilometer bin ich gefahren am Tag und du musst da Ziele haben und du musst das erreichen und irgendwann war ich dann in Südgriechenland angekommen und es ging nicht mehr weiter und und dann setzte tatsächlich die Ruhephase ein und so ist ein ganz, ganz toller Prozess entstanden. Also einfach mal mit sich selber zu beschäftigen, einfach Revue passieren zu lassen, was die letzten 15 Jahre passiert ist. Und das war genau der Moment, wo ich auch angefangen habe bei, das hört sich jetzt doof an, aber einsamen Abenden am südgriechischen Strand mit Rotwein, habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben und habe mir Gedanken gemacht, woran es eigentlich liegt, dass es nicht nur in der Tech-Branche oder in der Digitalbranche einfach viel zu wenig Führungsfrauen in den Unternehmen gibt. Und das kannst du ja querbeet einfach beobachten, ja, durch sämtliche Branchen, auch nicht nur deutschlandspezifisch. Und habe für mich selber Revue passiert, überlegt, was da passiert ist und habe mir meine Gedanken gemacht, meine Thesen aufgestellt, habe das verifiziert mit vielen, vielen tollen Kontakten aus meinem Netzwerk. Und daraus ist dann auch mein Buch entstanden, Mission Female, Frauen macht Karriere.
Super. Das Buch ist vor 6 Wochen, also das soll mein Podcast nie sagen, weil so ein Podcast hat ja eine relativ lange Halbwertszeit. wann ist das Buch erschienen?
Am 15. Juni 2020. Ja. Für die auch in 5 Jahren noch einschalten.
Genau. Wir nehmen das heute am 7. August auf. So, aber die und das ist ja nicht nur das Buch Mission Female, Frauen macht Karriere im Frankfurter Allgemeine Verlag, so jetzt genug zum
jetzt ist gute Werbung hier.
Sondern auch noch ein, sondern dahinter ist ja auch ein Netzwerk.
Ja.
So, und sag mir noch mal kurz, bevor wir dann über die Inhalte des Buches, sondern aber auch über deine Erfahrungen und Beobachtungen sprechen, was hat das denn mit dem Netzwerk auf sich?
Das Netzwerk ist ursprünglich im letzten Jahr entstanden, 2019, als ich dann wiederkam und ich viele Beratungsmandate hatten bei sehr männerdominierten Unternehmen, Agenturen in der Technologieszene, die gesagt haben, wir würden gerne mehr Frauen haben bei uns, auch in den Führungsspitzen, wir wissen nicht, wie kannst du uns helfen? Und daraufhin habe ich diesen Unternehmen geholfen und auch im Zuge dessen mit der Geschäftsführung, aber auch mit vielen tollen Frauen Gespräche geführt. Und am Ende des Tages kam heraus, dass Frauen zu wenig Zeit auf das Thema Netzwerken investieren. Häufig sehr viel arbeiten, sich anderweitig engagieren, auch eine andere Infrastruktur um sich herum vielleicht noch zu managen haben als Männer, was am Ende dazu führt, dass die Netto-Tagesarbeitszeit häufig nicht auf das Thema Netzwerken verbracht wird. Und es bestand aus diesen ganzen Gesprächen der ganz konkrete Bedarf, da ein professionelles Netzwerk zu gründen. Und genau das habe ich damit Mission viel mehr gemacht. Also der Ursprung waren tatsächlich die Beratungsmandate, Gespräche mit vielen Kontakten und Frauen und Männer. Und daraus ist dann Mission Female als Netzwerk für Führungsfrauen entstanden. Und unser Job ist es, tolle, erfolgreiche Frauen branchenübergreifend zusammenzubringen in unterschiedlichen Formaten. Also wir sind ungefähr 30% digital unterwegs, haben Peer-Talks, haben Change-Talks, wir haben Expert-Talks, wo wir uns tolle Experten mit dazu holen. Das sind alles digitale Formate. Unser Grundkern ist aber auch, unser Nexus ist tatsächlich das persönliche Zusammenkommen. Ja, und das macht uns aus. Das ist unglaublich wichtig. Und das machen wir in Form von Female Leadership Programmen, Workshops, die wir anbieten, Dinnerveranstaltungen. Wir waren letztes Jahr mit 40 Frauen 4 Tage in Marbella, haben Offsite gemacht. Also alles ganz tolle Aktionen, um Frauen verbindlich, persönlich zusammenzubringen und dann aber auch konkret zu schauen, und das ist das Wichtige, wie wir uns gegenseitig im Job unterstützen können.
Das, glaube ich, das Unterstützungsthema ist, glaube ich, ein ganz zentrales, so wie ich verstanden habe.
Ja.
Du sagst immer wieder, sicherlich zu Recht, branchenübergreifend. Im Buch ist mir deutlich geworden, dass insbesondere die Gastbeiträge sehr oft von Frauen sind, die eher dem Online-Marketing oder mindestens dem Marketing so mal zugerechnet werden können. Mhm. Das ist vermutlich aufgrund deiner Vorgeschichte und deinem Netzwerk initial entstanden.
Richtig, okay. Das ist quasi das Netzwerk, was ich mir über die letzten 15 Jahre aufgebaut habe. Und das sind die Kontakte, auf die ich dann natürlich auch zurückgreife, auf deren Expertisen. Mhm. Übrigens sind auch Männer mit dabei. Also ich habe ganz viele tolle Männer, die auch Gastbeiträge geschrieben haben fürs Buch. Mir ist auch wichtig, dass wir da einen paritätischen Mix haben. Ich glaube nicht, dass nur Frauen alleine gemeinsam vorankommen, sondern es geht nur gemeinsam.
Ja, das glaube ich auch. Das habe ich auch schon in den Vorgesprächen. Ich meine, klar, also wir haben ja schon über vieles gesprochen, aber wir haben noch nie so explizit so nur über deine neue Mission, um das Thema Frauen, Macht und Karriere gesprochen. Und ich würde gerne mit dir mal was machen, so ein paar nochmal Erfahrungen oder vielleicht auch Vorurteile, die ich habe. Versuch die halbwegs konkret auszuspeichern und du sagst mir richtig oder falsch und wenn richtig, was können wir dagegen tun?
Ja? Ich bin gespannt.
Also erstens, Frauen sind schlecht in der Selbstvermarktung.
Ich glaube, Frauen sind grundsätzlich leiser, vielleicht auch anders motiviert, nicht unbedingt extrinsisch motiviert. Mhm. Und mein ganz, ganz großer Appell ist, dass Frauen lauter werden. Mhm. Viele Frauen verbringen großartige Leistungen, können stolz auf sich sein, was sie schon erreicht haben. Und das muss einfach auch sehr präsent dann auch in die Welt getragen werden. Mhm. Das bedeutet, dass man sich auch besser eigenvermarktet, ein ganz professionelles Selbstmarketing betreibt, sich freiwillig auf Konferenzbühnen setzt und einfach laut und präsent wird. Das ist ein Ziel, was wir auch bei Mission Female verfolgen.
Bevor wir überlegen, wie können wir das noch, also auch wie können Unternehmen das besser motivieren, dass Frauen die richtige Stimme und das richtige Gewicht irgendwie kriegen, will ich kurz ausführen, was ich mit diesem Urteil meine. Und man darf natürlich nicht, also das war einmal für immer gesagt, dass man darf natürlich niemals generalisieren. Es gibt bestimmt Spitzenfrauen als Selbstvermarkter, ich glaube. Wissen auch, wer das ist. So, klar, weil sie sich gut selbst vermarkten. So, also, was meine ich damit? So aus der Praxis, typische Situation, wir sind auf der Kundenseite, irgendeinem Advertiser, der einen Agenturpitch irgendwie begleitet kriegt von uns und ich sehe auf der Agenturseite die Content-Provider. Dann gibt es dann einen Redeanteil von einem Alpha-Tierchen und dann gibt es die Fachleute unterschiedlicher Art und dann gibt es männliche Beiträge und weibliche Beiträge und dann kriegst du so danach mit, also auch von der Körpersprache bis zur Selbstwahrnehmung, der Selbstreflexion, aber auch die komplette Kette, zu oft, dass die Kerls im Raum, sagen wir mal, sich wahnsinnig toll finden, sehr selbstbewusst auch mittelmäßige Inhalte vortragen können, während die weibliche Seite ganz oft, das merkst du, manchmal gucke ich dir und sage mir, Mensch, guck mal, du wirst es doch wissen, warum antwortest du nicht auf diese Frage? Zweite von rechts. Und das machen die dann ganz leise oder viel zu wenig und lassen sich auch von ihren eigenen Leuten ins Wort fallen und denke, boah, wenn das jetzt meine Show wäre, würde ich sagen, so, und jetzt lassen wir nur noch mal Frau XYZ sprechen und hören der noch mal zu. So. Aber das, was so schade ist, dass dieses, ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage der Selbstbewusstsein oder Selbstzweifel sind, dass die in meiner Erfahrung noch viel zu häufig vorkommen. Oft sind das die schlausten weiblichen Menschen, diejenigen, die größten Selbstzweifel haben und deshalb in der Kommunikation viel, viel leiser sind, während ihre männlichen Äquivalente diese Reflexion leider nicht mehr bringen und deshalb auch dumme Inhalte zu laut bringen. Also nochmal, alles sehr verallgemeinert, aber ich glaube, an dem Bild und an deinem Nicken merke ich, dass du diese Situation kennst.
Ja, ich kenne solche Situationen aus natürlich den letzten 15 Jahren. Ja? Dadurch, dass
Stimmt,
es so wenig...
Tech-Pitches müssen voll gewesen sein.
Ja, absolut, ja. Oder auch Bundesverbandarbeit.
Ja, das wäre irgendwas. Bundesverband vom BVDW zum
Beispiel. Genau, richtig. Okay. Auch sehr männerlastig übrigens. Also, es ist schon so, dass wenn, ich habe so dieses typische Bild vor mir, ein Konferenztisch, grau, 20 Männer, drei Frauen und es wird diskutiert, es wird versucht, eine Lösung zu finden, Pitch zu fahren oder wie auch immer. Und mir ist auch aufgefallen und ich selber als Frau war das auch, ich war immer sehr leise. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Zum einen sind Frauen sehr lösungsorientiert und in sehr männerdominierten Meetings ist Redeanteil Macht. Ja? Das ist einfach ein Spiel. Wer mehr redet, hat mehr zu sagen, wird mehr wahrgenommen, performt besser, kriegt die besseren Ergebnisse. Und bei Frauen spielt letztendlich die Lösung im Vordergrund. Also wir können tatsächlich sehr konkret formulieren, wir brauchen das und das, bis dann und dann, ein Blick wird schon kritisch, um das Ergebnis zu erreichen. Und das ganze Politische drumherum, das spielt für Frauen keine große Rolle. Sie wollen es auch gar nicht spielen. Das andere ist, dass du, wenn du schlichtweg unterrepräsentiert bist, fühlt man sich auch einfach manchmal untergebuttert. Ja? Und ich weiß von vielen Frauen, dass sie dann ganz bewusst einfach diesen Kampf gar nicht führen wollen, noch lauter zu werden, ganz bewusst in solchen Meetings, um auffallen zu dürfen. Ja? Und viele Frauen sind auch einfach genervt von solchen typischen Männerrunden, weil es nicht vorangeht. Ja? Und weil sie selber auch bei diesem Spiel gar nicht mitspielen wollen, sondern sie wollen die Ergebnisse erzielen und wollen sehr konkret schauen, was müssen wir denn jetzt tun, ja, in diesem Meeting.
Das ist aber für das Thema Macht und Karriere vermutlich dann kein Selbstläufer. Ne?
Inwiefern?
Naja, wenn du sagst, okay, ich will dieses Spiel nicht spielen, auf der anderen Seite gibt es dieses Unternehmen. Jetzt könnte man sagen, ich versuche das ganze Unternehmen zu verändern.
Ja.
Das ist eine sehr lange Mission.
Ja.
Oder ich suche mir ein anderes Unternehmen, aber sehr häufig gibt es nicht so viele andere Unternehmen, wo es wirklich substanziell, also nicht graduell, sondern wirklich substanziell anders ist.
Ja.
Und ich glaube, das, was wir ja auch beide häufig beobachten, ist, dass dann Frauen diesen Karriereweg gar nicht so sehr verfolgen und teilweise auch die Wechselbarrieren zum Beispiel ins Private dann unabhängig von familiärer Situation auch attraktiver aussehen.
Ich glaube grundsätzlich, die Lösung für das Problem ist einfach mit, ich sag mal, mit charmanter Brachialgewalt mehr Frauen an den Tisch zu bringen, um dieses Ungleichgewicht auch aufzulösen.
Wäre das eine Lösung, wäre das eine Empfehlung, die du geben würdest?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, es würde Männern als auch Frauen gut tun, einfach eine paritätische Verteilung schon am Tisch zu haben und es würde auch der Meetingkultur sehr gut tun.
Ja? Bist du eine Anhängerin der Quote? Einer Quote? Der Quote?
Ich denke, wir brauchen die Quote, in Anführungszeichen leider. Ich glaube, es gibt viele tolle Frauen, die die Chance haben, Karriere zu machen, aber einfach immer wieder an die gläserne Decke kommen und einfach die Chancen nicht haben und die Möglichkeit haben, wirklich in die Top-Ebenen aufzusteigen und es ihnen schwerer gemacht wird. Und ich glaube, wir müssen dort tatsächlich über eine Quotenregelung einfach diesen Sprung schaffen, mehr Frauen mit charmanter Brachialgewalt an den Tisch zu bekommen, damit sie sich dort beweisen können. Keine Frau, auch übrigens im Mission Female Netzwerk, will natürlich dafür wahrgenommen werden, dass sie als Frau an einem Entscheidungstisch sitzt, weil sie über eine Quote reingekommen ist. Richtig. Aber wir wissen alle, dass wir in den nächsten Jahren diese Quote wahrscheinlich erst einmal brauchen werden, um auch einfach diese Hürde nehmen zu können.
Ich könnte jetzt nur stundenlang allein über dieses Thema mit dir sprechen, ob es nicht nur noch vielleicht eventuell noch Motivations- und Anreizmodelle gibt, dass du, also für die weibliche Seite.
Ja.
Ich mach nochmal wir versuchen nochmal eine These zu formulieren. Die gerade in MINT-Berufen, also auch, würde ja auch das komplette Marketing, insbesondere Digital-Marketing mit abdecken, ist die sehr wahrscheinlich substanzielle Pay Gap zwischen Männern und Frauen auch eine resultierende aufgrund der weniger ausgeprägten Verhandlungshärte, die Frauen an den Tag legen.
Nicht nur im MINT-Bereich, überall ist das tatsächlich ein Phänomen, dass Frauen im Schnitt 20-30% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Männer und Frauen starten am Anfang der Karriere relativ gleich. Und das ändert sich erst in den ersten 5 bis 8 Jahren. Und das ist genau die entscheidende Phase, wo sich auch für Frauen und Männer Karrieren entscheiden. Ja, also geht es weiter nach oben? Oder geht es vielleicht einen Seitenweg? Oder geht es vielleicht auch wieder runter? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Fakt ist, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass Frauen in der Regel weniger laut sind, was auch einen Gehaltsanpassung angeht. Ja, Gehaltserhöhung zum Beispiel. Und das führt dazu, dass viele männliche Kollegen die Frauen dann auch überholen, was das Gehalt angeht.
Ja.
Ich halte es also für sehr, sehr essentiell, dass Frauen schon am Anfang ihrer Karriere sehr aktiv nach Erhöhung fragen, wenn sie dann eine gute Leistung bringen. Das ist für viele Frauen nicht immer automatisch miteinander verbunden.
Ja, okay. Die Ich finde dieses Argument, ich verstehe das Argument insbesondere jetzt zum Beispiel im Niedriglohnsektor, ne, wo auch viele der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine ganz andere Ausbildung oder vielleicht gar keine Ausbildung haben, ein viel höheres Abhängigkeitsverhältnis innerhalb einer Branche haben. Ja. Da würde ich niemals sagen, oh Gott, die verhandeln einfach nicht gut genug. Ne? Das wäre total unangemessen, finde ich. Aber in den Bereichen, wo wir ja einen Fachkräftemangel haben, da kann ich mir so nicht vorstellen, dass es wirklich eine Diskriminierung gibt, dass ich als Arbeitgeber, als böser männlicher Arbeitgeber, dann wirklich darauf verzichte, meine Kapazitäten nicht wirklich auszubauen, nur um einfach nur ein bisschen weniger zu zahlen. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil gerade zum Beispiel auch, also ich weiß nicht, wie valide diese Information ist, aber ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass auch die Wechselwahrscheinlichkeit von Frauen viel geringer ist als die von Männern. Vermutlich aus den gleichen Gründen, ne? Sicherheit, weniger Kampf, das wäre ja eigentlich ein Grund, Frauen im Sinne von Bindung wirklich adäquat zu zahlen und nicht das auszulösen.
Absolut, also es ist auch unsere Forderung. Ja? Ja. Also es muss eine gleiche Bezahlung erfolgen für die gleiche Arbeit. Ja? Mhm. Aber ich habe auch in meinem Buch zum Beispiel, es ist ja sehr praktisch aufgebaut und auch mit sehr persönlichen Stories aus meiner Erfahrung. Und es gab eine Situation in einem amerikanischen Konzern, wo ich mehrere Jahre war und ich mit Kollegen auf gleicher Ebene denselben Job gemacht habe. Und einer erzählte mir im Brausebrand bei der Weihnachtsfeier, was sein Gehalt ist. Und das war mal eben das Doppelte von dem, was ich verdient habe. Und das war für mich ein Moment, der wirklich die Augen geöffnet hat. Ja. Ja? Und ich bin dann damals auch zu meinem Chef und habe gesagt, pass mal auf. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich wusste, was die Kollegen verdienen. Aber ich dachte, pass mal auf, ich leiste das und das. Und ich glaube, es ist angebracht, dass ich jetzt XY verdiene.
Ja.
Bin damit kläglich gescheitert und bin dann einfach auf neue Jobsuche gegangen und habe einfach dann das Doppelte gefordert. Und es hat funktioniert. Aber ich glaube, also die Quintessenz dieser Geschichte ist, dass man transparente Benchmarks auch setzen sollte als Unternehmen. Mhm. Dieses ganze Gemauschel, da keiner darf drüber sprechen, was der andere verdient. Ich halte das nicht für förderlich, gerade was die Equalisierung des Gender Pay Gaps angeht. Mhm. Ja? Und ich glaube, man sollte in gewissen anonymisierten Hürden, sollte man dafür sorgen, dass Gehälter auch transparent dargestellt werden auf unterschiedlichen Berufsfeldern, Berufsgruppen und Jobs. Mhm. Das würde auch schon mal insbesondere Frauen helfen, sich besser zu orientieren und einzuordnen.
Ja, das stimmt. Das bringt aber nichts, wenn die Frauen diese Information nicht nutzen, um dann bei der nächsten Verhandlung auch wirklich auch Muskeln spielen zu lassen.
Genau, und, da bin ich total bei dir. Auch da wieder, bitte laut werden. Ja, also wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir einen guten Job machen, dass wir Leistung erbringen und dass das auch kompensiert werden muss und dass das auch mit Gehaltserhöhung einhergehen muss. Und das muss auch aktiv eingefordert werden. Und das ist tatsächlich ein Bereich, wo viele Frauen noch dran arbeiten können.
Okay, nächste These. Frauen sind untereinander, innerhalb einer Unternehmensgemeinschaft, nicht ausreichend supportive. Ich würde sagen, supportive innerhalb, wenn es ums Netzwerken geht. Ne? Also gerade wenn das sozusagen, dass wir auch bei Mission Female, es gibt ja noch andere Netzwerke, das sind Frauen, die das bewusst tun. Ich weiß, kann da nicht beurteilen, wie gut oder schlecht sie das dann in ihren eigenen Unternehmen machen. Aber zu oft sehe ich, dass wenn Männer mehr oder weniger grundlos loyal zueinander sind, dass Frauen sich zu oft, also vielleicht nicht gleich ein Bein stellen, aber sich auch nicht ausreichend protegieren.
Du sprichst das nur die eine Phänomen an. Caroline Kebekus hat das sehr humorvoll in einer NDR-Talkshow vor einigen Monaten auch.
Wie heißt das Phänomen?
Nur die eine Phänomen. Dass Frauen, also es fängt schon im Mädchenalter an, häufig damit aufwachsen, miteinander konkurrieren zu müssen. Ja? Also da wird sich um die Backförmchen gehauen, während halt die Jungs einfach zusammen spielen. Und die Caroline Kebekus, die ich unglaublich großartig finde, hat es über das Maria-Krippenspiel schon im Kindergarten ganz humorvoll dargestellt. Also es gibt bei Maria immer nur eine Darstellerin, aber es gibt unglaublich viele Nebendarsteller, die dann auch meistens männlich besetzt sind und alle kämpfen darum, die Maria sein zu dürfen. Und das setzt sich einfach auch während der Karriere fort und wir sehen das auch heute schon im Top-Management, dass wir wenig Änderung haben. Wenn wir uns anschauen, wie Medien erfolgreiche Frauen darstellen, ist es immer die eine. Ja, also die Frauen werden in eine Sonderrolle katapultiert, weil es unglaublich besonders ist, dass da auf einmal eine Frau an der Konzernspitze steht. Und ich appelliere wirklich dafür, dass Medien auch neutraler berichten müssen, weil am Ende des Tages geht es um die wirtschaftliche Leistung und nicht ums Geschlecht. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, dass die Darstellung von Frauen in den Medien absolut kontraproduktiv ist und nicht unbedingt hilfreich erfolgreich ist, weil, wie gesagt, wir eine Sonderrolle für diese Frauen kreieren. Du fragst also, wo kommen die Ellbogen her? Ich glaube, das hat wirklich seinen Ursprung schon in der Kindheit. Mhm. Es ist sicherlich auch in der DNA von Frauen mit verhaftet. Mhm. Aber ich glaube ganz stark, und auch das Netzwerk von Mission Female glaubt ganz stark daran, dass wir nur gemeinsam auf Augenhöhe miteinander gemeinsam erfolgreicher sein können. Mhm. Und was ich auch ganz spannend finde, ist das Phänomen der Queen Bees. Also das, ich finde es ja auch witzig, dass man da mittlerweile professionelle Begriffe für findet. Ja. Ja? Also Queen Bees, für die, die es nicht kennen, sind Frauen an Konzernspitzen, Vorstand, Aufsichtsrat, C-Level-Ebene, die es in Anführungszeichen geschafft haben. In meinem Buch nenne ich sie die Erhabenen. Das ist die dritte Phase. Mhm. Und diese Frauen haben sehr hart dafür gekämpft, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Haben auch viele Einbuße gemacht, vielleicht auf Familie verzichtet, ja, auf Freunde, Bekanntschaften, Work-Life-Balance, weil es einfach auch ein gewisses Invest kostet, auf diese Ebene zu kommen. Und diese typischen Queen Bees sagen ganz bewusst, ich habe es ja geschafft alleine und es war ein harter Kampf mit viel Verzicht. Alle anderen Frauen, in Anführungszeichen da unten, müssen diesen Kampf selber führen.
Okay.
Und boykottieren quasi oder blocken aktiv Frauen dann auf den oberen Ebenen. Was passieren müsste, ist, dass genau diese Frauen diese soziale Verantwortung wahrnehmen und die Strickleiter von oben nach unten reichen für die Frauen und sie aktiv mit hochnehmen. Aber wie gesagt, also das Phänomen
aber,
der...
Das passt aber gut mit deinem vorigen Punkt zusammen, dass also auch die Wahrnehmung halt, weil es eine Frau ist und nicht nur die wirtschaftliche Leistung oder der Verdienst im weitesten Sinne prägt, sondern aufgrund dieser gendergeprägten Rolle, dass verträgt natürlich nicht, dass man das, gibt es ja dann eine Verwässerung der eigenen Bedeutung. Ne?
Absolut.
Auf einmal, ja, das ist ja klar, das leuchtet mir total ein.
Super. Das freut mich.
Ich habe schon wieder was gelernt, dafür ist dieser Podcast dass ich Dinge lerne, die mir vorher nicht zugänglich waren, wo ich nicht ausreichend vermögend war, um das mir zu erschließen.
Das zu verstehen, ja.
Vielen Dank. Du hast gerade schon von dieser dritten Phase gesprochen, von diesen Karrierephasen in deinem Buch. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Magst du dazu nochmal drauf eingehen? Weil das ist, ich glaube, daran wird so vieles deutlich, was gut oder vielleicht auch schlecht läuft.
Ja.
Leider ja überwiegend auch, was halt noch nicht gut ist. Das ist ein Problem, was man fixen muss. Aber bitte führ uns doch mal kurz durch diese drei Karrierephasen.
Ich habe das Buch aufgeteilt in drei unterschiedliche Karrierenphasen. Karriere Nummer eins ist quasi, sind die gerade starten. Die kommen von der Uni, die sind die ersten 5 bis 8 Jahre im Job. Und ich habe sie genannt, die Engagierten, weil sie häufig auch Fleißbienchen ähneln. Ja? Da geht es darum, dass man möglichst lange am Feierabend noch im Büro ist oder tatsächlich noch die Reisekosten abrechnet. Rechnung fertig bekommt oder das Projekt, was einem der Kollege dann zum Feierabend noch auf dem Tisch packt, tatsächlich noch fertig macht. Und,
die kenne ich noch aus dem Studium.
Also das sind die Engagierten, das ist eine wichtige Phase und gerade der Übergang von der Engagierten zu der Kämpferin, habe ich es genannt. Das sind die Frauen, die schon im Mittelmanagement angekommen sind, die auf einmal anders agieren müssen. Also du kommst mit Fleiß in der Phase nicht mehr weiter. Ja? Da geht es einfach darum, politische Allianzen zu schnüren, zu schauen, wer kann mir weiterhelfen, wen brauche ich, auf wen kann ich mich verlassen. Ja? Mhm. Aber auch sich das Netzwerk schon aufbauen für die Folgejahre in der Karriere. Und dann gibt es die dritte Phase. Ich habe sie liebevoll die Erhabenen genannt. Das sind die Frauen, die es in Anführungszeichen geschafft haben. Ja, das sind die, die wir momentan noch von unten aufschauen und in den Medien sehen und sagen,
die
super,
Handelsblatt,
das ist
eine... Die im Handelsblatt, ihr Top 12 Frauen-Feature kriegen.
Genau. Ja. Mhm. Schlagzeile: Jennifer Morgan ist endlich CEO. Yeah. Ja? Und ein halbes Jahr
für
später nicht
Monate.
Mehr. Genau. Das ist genau das, was ich meine. Die Erhabenen. Und diese Erhabenen haben eine soziale Verantwortung. Und dessen müssen sie sich bewusst sein und dementsprechend auch jüngere Generationen auch fördern und mitnehmen. Ja? Ich glaube, da haben wir einen großen Accelerator in dem Bereich. In diesen jeweiligen drei Phasen gibt es sogenannte Wendepunkte oder Dropout-Zones. Ja? In diesen Dropout-Zones gebe ich sehr konkrete Karrieretipps und Ratschläge, auch in Zusammenarbeit mit Gastautoren, die mitgewirkt haben, wie sich nicht nur Frauen verhalten sollen oder Entscheidungen finden sollen in den jeweiligen Phasen, um erfolgreich in die nächste Phase zu kommen, sondern auch, wie Unternehmen diese Phase unterstützen können. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Maßnahmen pro Phase, wo auch Unternehmen sagen können, ich helfe euch, liebe Frauen. Es ist uns wichtig, dass auch ihr oben ankommt.
Und das ist ja mehr als nur ein bisschen Employer-Branding und um einfach ein bisschen den allgemeinen Bewerber-Funnel, Bewerberinnen-Funnel groß zu machen, sondern das ist ja tatsächlich etwas, was was an Substanz auch für Unternehmenskultur ein ganz fundamentales ein Fokusthema sein
Absolut.
Sollte.
Ne? Ja.
Wollen wir da kurz drauf eingehen,
können wir
was,
gerne.
Was Unternehmen tun können, um einfach der bessere Arbeitgeber zu sein, für beide, für Männer und Frauen?
Das natürlich, wenn das jetzt so ein Erfolgsrezept gäbe, ja, einmal ja, komplett über den Kamm.
Aber,
so ein
paar, aber ich kann sagen, was man auf keinen Fall mehr machen sollte. Wir können nur mit den Ausschlusskriterien arbeiten.
Also ich kann dir mal sagen, was innovative Unternehmen tun. Wir haben vorhin über Meetingkultur gesprochen und auch Redeanteilen von Männern in Meetings, die halt sehr männerlastig sind und wo Frauen sich nicht wohlfühlen. Es gibt auch Technologien, da kommt wieder der Bezug dann auch zu meiner Tech-Karriere her, Technologien, die den Redeanteil von Männern und Frauen messen. Und es gibt ein Startup, das ist ganz witzig, es gibt ein Startup aus Schweden, die nichts anderes machen als Meetings mit Audio aufzunehmen, zu analysieren, wie war der Redeanteil proportional verteilt, Geschlechtsanteil innerhalb des Meetings von Männern und Frauen.
Das bräuchte man als Zoom oder,
ja, absolut,
oder Teams
absolut.
Plugin.
Absolut. Und dann geht quasi ein Alarm an, wenn der Redeanteil der Männer zu hoch ist. Und das ist erstmal, hört sich das witzig an, aber es ist sehr wichtig, um genau dort auch diese Parität zu erreichen. Wenn du jetzt gerade sagst, Zoom, das ist ein anderer toller Punkt. Ich glaube, was wir jetzt sehen, auch in der Covid-Krise ist, nicht nur, dass wir alle unglaublich viele Digital-Meetings haben und uns alle in Videokonferenzen sehen, sondern, dass Frauen mehr zu Wort kommen. Und ich kann dir auch sagen, warum. Es liegt daran, dass, einfach um die Audioqualität zu verbessern, ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Phänomen. Wir haben es auch gestern im Netzwerk diskutiert. Die meisten ja auf Mute sich stellen müssen, bis auf der redet. Und das hilft vielen Frauen, in diesen Redefluss reinzukommen. Oder es gibt Regeln wie, man hebt die Hand in die Kamera, wenn man was sagen möchte. Und das hilft auch Frauen, dann zu Wort zu kommen. Ja. Und was wir sehen ist, dass der Redeanteil von Frauen und Männern sich jetzt bei Frauen absolut erhöht hat über Covid und Videokonferenzen.
Ja. Ja, das ist gut.
Spannend.
Ja, dieses Beispiel mit einfach nicht so zu unterbrechen wie in diesem, in diesem Pitch-Beispiel.
Genau.
Das ist natürlich die Hürde im Zoom-Call ist viel, viel größer.
Wenn jemand redet, dann redet er und wird es wird ausgesprochen.
So. Mhm. Okay. Die, aber was also das war ein Punkt, auf die Gesprächsanteile zu achten, mit Technologie oder einfach durch Bewusstsein oder eine Stoppuhr.
Ja.
Eine gute
Stoppuhr. Zum Beispiel, die gute alte Stoppuhr kann auch funktionieren.
Ja.
Wichtig ist, dass das Unternehmen und vor allem, und das ist ein ganz anderer wichtiger Punkt, die Geschäftsführung dahinter steht und wirklich Veränderungen erwirken will.
Mhm.
Ich sehe immer wieder, dass Diversity, Inklusion, das Fördern von Frauen bis auf die Führungsebene auch häufig Social Washing sind. Ja? Also machen wir uns nichts vor, es kann auch eine Marketingmaßnahme, sind wir beim Thema, sein für Unternehmen, indem sie sich positiv nach außen darstellen. Man sieht aber sehr schnell, wenn man in die Strukturen reinschaut, welche Unternehmen es ernst meinen und welche nicht. Die es ernst meinen, ist das absolute Commitment von der Geschäftsführung, von der oberen Führungsebene mit dabei.
Und kannst du so Beispiele nennen, dass du hast ja viele in deiner Beratungstätigkeit auch viele Unternehmen dann nicht nur von außen, sondern auch von innen gesehen. Aber hast du dann schon irgendwie so ein Frühwarnsystem entwickelt, wo du dann feststellen kannst, oh, die meinen es ernst oder die wollen einfach nur Social Washing
machen? Ja, also gefährlich wird es natürlich, wenn es heißt, also mein Mitbewerber macht hier auch was mit diesem Frauenkram. Aber gut, also auch schon gehört. Ja. Oder was ich auch schon erlebt habe, ist im Agenturbereich, dass ich angefragt wurde, weil einfach Budgets, Etats von einer Agentur zur anderen gewandert sind, weil auf Entscheiderebene, auf Kundenseite, auf einmal Frauen waren. Was natürlich für uns ein positives Zeichen ist, aber sie sich nicht angesprochen haben, gefühlt haben über eine meistens durchaus nur männlich besetzte Geschäftsführung in der Agentur. Und sie konnten sich damit nicht mehr identifizieren. Und da sind gerade in der Vergangenheit sehr große Etats und Budgets von rechts nach links gewandert, aufgrund der Tatsache, dass Entscheiderinnen, die auf dem Budget sitzen, sich einfach nicht identifizieren können mit einer sehr männlichen Kultur. Und dann wird es gefährlich, da gehen bei mir die Alarmglocken an, wenn ich angerufen werde und das heißt, ich habe hier unglaublich viel Geld verloren, weil ich jetzt keine Frau in der Geschäftsführung habe. Grundsätzlich ja sehr löblich, aber die falsche Motivation.
Ja, genau. Also das Minimalkriterium.
Genau.
So, die intrinsisch Motivierten, was bringen die mit? Also, oder was sind deren, was hast du... Hast du irgendwie ein Muster erkennen können, was so Initialzündungen gibt, sich dem Thema zu nähern? Oder nicht nur zu nähern, sondern dann auch aktiv zu werden? Nähern ist einfach, aber um dann auch wirklich initiativ zu werden, was ist so der Sparking Point?
die Zündung der Rakete ist immer bei den jeweiligen Entscheidern. Ja, ob sie es verstanden haben, wirklich verinnerlicht haben und auch ehrlich und ernst meinen. Mhm. Häufig haben diese Entscheider und Entscheiderinnen Erfahrungen gemacht mit homogen aufgesetzten Teams. Wenn es gerade in Krisenzeiten wie Corona darum geht, auch innovative Wege zu gehen und auch einfach zu schauen, wie gehe ich mit einfach nicht standardisierten Mustern um, wie kann ich mein Unternehmen voranbringen, hilft es nicht, wenn du einen Raum hast mit Menschen, die alle gleich alt sind, alle gleich aussehen, denselben Anzug tragen, dieselbe Historie haben und auf demselben Golfplatz sind. Sondern du brauchst unterschiedliche Meinungen. Und damit meine ich nicht nur Frauen und Männer, sondern jung und alt, unterschiedliche Herkünfte. Weil nur so kannst du das Konglomerat, was du ja brauchst für eine gute Entscheidungsfindung, auch besser bewerten können. Das heißt also, je mehr Meinung, unterschiedliche Perspektiven, desto besser für die Entscheidungsfindung, desto besser für das Unternehmen. Und häufig sind solche Unternehmen, die mich beauftragen und auf mich zukommen, die gerade in irgendeiner Form von einer Krise stecken und sehen, dass sie als homogene Zusammensetzung nicht mehr weiterkommen.
Ich habe ja, das ist ja so wieder ein Panel of One, deshalb möchte ich das nicht als gegebene Wahrheit irgendwie verkaufen.
Ja, absolut.
Ich habe immer so den Eindruck, dass so häufige Initiativen, warum sich dem Thema Frauen gewidmet wird, also zwei Dinge, A ist der Druck von außen, über den können wir gleich auch nochmal sprechen. Ne? Du bist relativ schnell angreifbar, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, wenn die Geschlechterquote einfach ein großes Ungleichgewicht hat. Witzigerweise immer nur in eine Richtung. Ne? Es gibt jetzt wenig Angriffe, wenn du praktisch in überwiegend weiblich besetzten, aber klar, das ist ja auch die Ausnahme. So, die, also A, die Angriffe von außen, aber auch die Schlacht um die Talente. Und das ist ja schon lange ein ganz großes Thema. Da kannst du dir überlegen, über Migration das Ganze zu lösen. Ne? In der ersten Dotcom-Welle haben wir sehr stark nach Indien geguckt und jetzt haben wir gesagt, Mensch, guck mal, wir haben ja mittlerweile auch wirklich top ausgebildete weibliche Fachkräfte. Wir müssen die halt nur praktisch ins Boot holen und dann innerhalb des Bootes dann auch wirklich auf die Brücke lassen. Ja? Nach und nach so. Aber das kann ich auch verstehen, du sagst ja auch, ne, das muss einen wirtschaftlichen Anreiz haben und so sehe ich dann so, dass dann noch viele Initiativen dann darum gehen, erstmal die Kultur transparent zu machen, aber dann auch zum Beispiel so Themen, die auch schon vor Corona diskutiert werden, zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten. Das Thema Homeoffice war ja schon immer schwierig, war aber auch eine ganze Zeit in meiner Wahrnehmung etwas, was ausschließlich eher einer mittleren bis unteren Führungsebene vorbehalten war. Also gerade dort, wo es um Netzwerken und Macht ging, da ist ja keiner ins Homeoffice gegangen dauerhaft, also es sei denn, war irgendwie unangreifbar. Aber sonst,
Stichwort Präsenz.
Du musst Präsenz, da sein. Genau. Ja. So, ne? Also deshalb, klar, ne, wenn jemand im Callcenter arbeitet und der kann das auch von zu Hause machen, dann super, aber das hilft dir nicht auf deinem Karrierepfad.
Ja.
Das waren oder Kinderbetreuung, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was ewig lang diskutiert wurde. Und ich konnte jetzt noch nicht erkennen, ob die Unternehmen, die wirklich eine tolle Kinderbetreuung hatten, auch wirklich den besseren Zugang auch erst gerade im oberen Hierarchiesegment auch wirklich viel bereitet haben. Aber gibt's da irgendwelche Rezepte, die sehr wahrscheinlich ja irgendwie funktionieren? Also außer diese Platten, die ich jetzt genannt habe, mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice und Kinderbetreuung?
Ich finde es immer sehr pauschalisiert zu sagen, Frauen haben bessere Karrierechancen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten dürfen. Ich finde,
Ich wollte nur gesagt haben, dass es das gab oder immer noch gibt.
Das wird auch aktuell sehr heiß diskutiert, gerade aufgrund der Covid-Pandemie.
Ja.
Und wir einfach die Situation haben, dass Frauen als auch Männer häufiger zu Hause bleiben. Ja. Und es ist gerade auch in den Medien so gedreht worden, dass Frauen jetzt die besseren Karrierechancen haben, weil sie endlich flexiblere Arbeitszeiten haben und endlich zu Hause auch von zu Hause aus arbeiten dürfen, weil sie dann mehr Zeit haben für die Kinderbetreuung. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Ja?
Also, da würde ich aber richtig viel dagegen setzen.
Ja, genau. Da bin ich bei dir.
Also,
es hat den Frauen geholfen. Am Ende des Tages sage ich aber Augen auf bei der Partnerwahl. Ja?
Beide
Männer als auch Frauen sind beide zu Hause.
Ja, genau.
Und wenn die Frau diejenige ist, die Chefin ist, die Kindergärtnerin ist, die Lehrerin ist und den Haushalt nebenbei schmeißt, dann läuft da bei der Partnerwahl was
und
falsch.
Die Kinder zu Hause bespielt. Ja,
genau, richtig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht unbedingt im Unternehmenskontext nur gilt, sondern auch tatsächlich ins Familiäre dann reingeht. Ja?
Ja.
Also insofern, ich glaube schon, dass Frauen über diese Krise jetzt bessere Chancen haben. Auch dieser Stichpunkt, dass wir mehr zu Wort kommen, ne? Mhm. Zum Beispiel, dass wir andere Kommunikationskultur mhm. haben, Meetingkultur haben. Und auch, dass Frauen deutlich sichtbarer werden jetzt mhm. in der Krise. Das sehe ich wirklich. Aber am Ende des Tages höre ich auch von vielen Frauen, dass wir eine Rolle rückwärts machen. Ja? Also, dass wir weiterhin natürlich unseren Job machen müssen. Aber mhm. wie gesagt, über diese ganzen Homeoffice-Regelungen mhm. einfach viel mehr Aufgaben vor mhm. uns haben. Ja? Mhm. Wir sagen immer, Frauen, hört auf, die Hemden eurer Männer zu bügeln, auch im mhm. Homeoffice. Ja? Das mhm. gehört halt einfach auch dazu. Zu, ja. dass man dann die Partnerwahl entsprechend auch bestimmt, wenn man Karriere machen will.
Wir haben gerade am Anfang schon bei den Thesen über das Thema Lautstärke von Frauen gesprochen. Mir mhm. geht es auch über das Eigenmarketing von Frauen. Mhm. Ist etwas, was wir, ich habe gerade gesprochen, wie du machst dich auch angreifbar. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, egal ob im Podcast oder wir sind ja auch gemeinsam in einem Gremium, wo wir regelmäßig gemeinsam über Speaker, Speakerinnen nachdenken. Und also ich mache die Erfahrung, dass Frauen sich deutlich mehr schwer tun zu reden auf einer größeren Bühne oder im Podcast und darüber hinaus auch noch, was es dem Veranstalter als auch dem Organisator, sagen wir mal, auch nicht leichter macht, ist eine höhere Absagequote haben. Mhm. Ne, und das haben wir jetzt hier bei unserer gemeinsamen Veranstaltung, können wir sagen, ne, auf der D3Con. Da ist dem Thomas Promny, der das da veranstaltet, dem ist das, glaube ich, echt, also bin ich ganz sicher, dem ist das wirklich wichtig, ja. dass er da und ja. schon lange, ne? Das ja. lange bevor du Mission Female gemacht ja. hast. Und das war alles schon
ein paar
immer,
Jahre jetzt.
Hat er, ja. das, genau, das hat er schon immer auf der Agenda gehabt. Ja. So. Und wie viel Prozent unserer Zeit haben wir nur über dieses Frauenthema gesprochen?
Ja.
Und wenn wir sie dann hatten, dann nee, ich will nicht, ich kann nicht, ich darf nicht. Am Tag selbst Absage, ja, das Panel XY ist jetzt doch ohne Frau.
Ja.
Ne?
Ja.
Du kennst das. Und ich habe das im Podcast genauso. Und nach außen siehst du, und hier unsere Freunde von den Rockstars haben das Thema genauso. Mhm, so, ne? So. Und du siehst natürlich dann als Host doof aus,
ja.
Weil keiner sieht, wie viel du dir Mühe gegeben hast.
Ja.
Also vielleicht stelle ich mich auch wahnsinnig dumm an.
Das ja. kann. Nein, also nein, natürlich nicht.
Kann man nicht auch spielen. Vielleicht mache ich den Eindruck, ein Riesen-Macho zu sein und es macht überhaupt keinen Sinn, als Frau mit mir zu sprechen. Wäre jetzt enttäuschend, finde ja. ich. Aber wäre ja mein Problem, müsste ich dran arbeiten. So. Aber wenn wir das mal als nicht die wahrscheinlichste Variante annehmen, dann müssen wir doch Frauen auch mehr ermutigen, auch diese Bühnen und die Rednerpulte auch zu nehmen. Du glaubst nicht, wie viel SMS wir immer so kriegen. Kennt noch jemand eine Frau, die auf dem und dem Event, ne?
Ja.
So. Und die, das kann man unterstellen, aber da ist die Motivation auch nicht groß genug. Aber das weiß ich, weil von denen Veranstaltern, die ich so kenne, auch Inhouse-Events, das meinen die wirklich im Ernst. Was dann auch nicht geht, ist, dass dann, es gibt dann so ein paar Namen, die tauchen dann immer auf mhm. und die haben, ob sie es dann wollen oder nicht, aber die verursachen noch so eine Art Saturierungsgefühl. Ich kann nicht zum, ich will jetzt keinen Namen nennen, mhm. aber es ist schwer, den Namen zu unterdrücken. Aber ich
Piep, sag's und ich sag Piep. Nee,
das traue ich mir nicht. Nee. So, aber ich kann nicht zum 18. Mal Frau XYZ ja. auf der Bühne sehen.
Ja.
Und teilweise, ne, das ja. verstehe ich auch. Ich kann auch der Dame gar nichts vorwerfen, wenn sie die Einzige ist, die einfach bereit ist, ja, wenn ihr euch zu dem Thema interessiert, dann spreche ich dazu. Mhm. Ne? Ist ja eigentlich nicht deren Problem, ist das Problem der ja. schweigenden Mehrheit. So, jetzt ja. habe ich mal genug aufgeregt.
Ich bin
so.
Voll bei dir.
So, aber jetzt hilf mir, wie können wir denn das Problem mhm. lösen? Weil das ist ja für alle Seiten, mhm. unterstellen wir mal, dass wirklich die, wenn sie nicht wirklich vollgestrigen sind, aber die Generation, die wir ansprechen und die Jüngeren sowieso, die haben doch kein latentes, unbewusste Aversion, dass sie echt immer noch einen Closed-Männer-Shop haben wollen.
Nein, ich glaube auch nicht. Also ich habe auch eine sehr positive Entwicklung gesehen in den letzten paar Jahren, gerade ja. was Konferenzplanung ja. angeht. Und ich weiß, dass viele Konferenzveranstalter bewusst auch Frauen auf den Bühnen haben wollen.
Ja.
Ich kann dir sagen, was nach meiner Theorie, was die Gründe dafür sind, warum wir noch so viel nicht Frauen auf den Bühnen sehen. Zum ja. einen ist es so, dass viele Konferenzveranstalter Frauen anfragen. Mhm. Häufig auch, habe ich selber persönlich oft erlebt, mit dem Nebensatz, wir brauchen noch eine Frau auf dem mhm. Panel. Mhm. Ab dem Moment hast du da keine Lust mehr zu, weil dann sind wir wieder, es ist wirklich so.
Okay.
Ja, also, weil Frauen wollen natürlich ja. auch über ihre fachliche Expertise genauso wie Männer wahrgenommen werden ja. und nicht eingeladen werden, ja, weil du auf einmal eine Frau bist.
Hätte ich
ja?
auch keine Lust,
ja. Aber es ist ein absoluter Anfängerfehler und der passiert immer wieder. Mhm. Ja? Also das würde schon mal helfen, einfach die Frau über die Expertise wahrzunehmen. Das ist ja genau das, was wir auch wollen. Da mhm. sind wir auch ein bisschen wieder bei dem Punkt, den wir vorhin mhm. diskutiert haben, die Darstellung Darstellung von Frauen in den Medien. Ja,
stimmt.
Also das in Sonderrollen drücken. Es muss am Ende des Tages, damit wir alle erfolgreicher sind und besser miteinander arbeiten können, ein natürliches Zusammenarbeiten sein und es muss einfach leistungsorientiert sein und absolut geschlechtsunabhängig. Und das bekommst du nicht, wenn du das Geschlecht immer wieder in den Vordergrund stellst. So. Also Tipp Nummer 1 an alle Konferenzveranstalter da draußen, bitte niemals Frauen anfragen, weil sie eine Frau sind, sondern weil sie was können und auch ein bisschen Research betreiben und schauen, was kann sie dann wirklich zu welchem Thema sagen und warum willst du sie auf der Bühne haben. Das andere Thema ist, dass, und das ist ganz witzig, ich bin gerade selber in der Konferenzplanung für eine Mission Female Konferenz am 19. November in Hamburg, die Mission Female Exchange.
Sehr schön.
Und ich kann dir jetzt schon sagen, lieber Erik, wir haben ein Männerproblem. Weil ich zu viele Frauen in Anführungszeichen auf den Bühnen habe. Mein Ziel ist es, paritätisch zu sein. 50-50 finde ich als paritätisch. Ich habe aktuell deutlich zu wenig Männer, die sprechen möchten und die sich auch in der Öffentlichkeit zu dem Thema Female Empowerment im Groben äußern möchten. Ja? Also insofern, Frauen wollen grundsätzlich schon auf die Bühne. Der Rahmen muss stimmen.
Okay.
Und der Grund, warum wir so viele weibliche Speaker haben bei der Exchange, ist, dass wir innerhalb des Netzwerks auch regelmäßig professionelle Medientrainings anbieten. Ja? Also dieser Moment, wenn eine Anfrage kommt, darf eine Frau gar nicht zweifeln, ob sie auftritt oder nicht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und auch die Anfrage gut formuliert war, sondern die Frau muss so professionell schon vorbereitet sein, dass es überhaupt kein Problem ist, auf eine Bühne zu gehen. Und das schaffen wir in Form von Medientrainings, die wir in den Gruppen im Netzwerk machen. Und wir machen unsere Frauen ready for stage, ja, sodass wir wirklich nur den Finger heben müssen und dann geht's los. Dann hast du auch kurzfristige Absagen zum Beispiel nicht. Ja. Das andere ist die Vorbereitung. Frauen tendieren dazu, wie das Stichwort auch lösungsorientiert, sehr faktenorientiert, eine bessere, genauere Vorbereitung zu bekommen. Es reicht häufig nicht nur auf der Bühne zu sitzen und den Fame mitzunehmen, sondern sie wollen natürlich dann auch inhaltlich, die Vorbereitung inhaltlich haben. Und das passiert häufig auch zu wenig. Ja? Also das sind tatsächlich meine Tipps. Sucht euch die Frauen, die gut ausgebildet sind, die Expertise haben, schon auf den Bühnen. Geht sie wirklich nur fachlich an und macht die Vorbereitung richtig, dann klappt das auch mit den Frauen.
Großartig. Die da kommt das aber nochmal. Ja, schön. Die, wir kommen so langsam zum Ende. Gibt es noch etwas, was du, wir haben jetzt über die Konferenzveranstalter, Arbeitgeber gesprochen, aber wenn du jetzt der, ich stelle mir jetzt eine gute Bekannte oder vielleicht auch eine Mitarbeiterin bei mir im Unternehmen vor, die alle diese Kriterien erfüllt, über die wir so gesprochen haben. Also eigentlich schlauer, nicht so laut. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich als Arbeitgeber vielleicht auch wahnsinnig viel falsch mache. So, aber das wollen wir nicht nochmal wiederholen. Die, aber wenn du so 2 bis 3 Tipps einer dir nicht bekannten 27-jährigen, gut ausgebildeten und wirklich gut erfahrenen Young Professional mitgeben würdest, was wären die?
Forderungen klar zu formulieren, deutlich zu machen und auch einfach dafür zu sorgen, dass das, was man leistet, kompensiert wird. Das, da sind wir auf dem Gebiet der monetären Anreize. Ansonsten glaube ich auch, dass Frauen eine hohe intrinsische Motivation haben und auch einfach tolle Projekte machen wollen, die sie selber weitertreiben, aber auch die für sie Sinn machen und Spaß machen. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und insofern genau diese Projekte auch aktiv einfordern. Also quasi auf einer intrinsischen und extrinsischen Ebene zusehen, dass man das bekommt, was einem auch zusteht.
Super. Großartig. Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Wir haben ja hier noch das Abschlussthema ist die Frage nach dem, wie hältst du dein Wissen frisch? Die Wissensfrage.
Über Gespräche tatsächlich. Also gerade innerhalb des Netzwerks haben wir auch regelmäßig Expert-Talks, wo wir uns im Bereich Marketing, Digital-Marketing, ganz unterschiedliche Themenbereiche auffrischen, Experten reinholen und dann über den Dialog unser gegenseitiges Wissen auffrischen, auf denselben Stand bringen.
Großartig. Und ich kann noch ergänzen, Wissen aufbauen auch durchs Lesen, insbesondere apropos Lesen, nochmal den Titel deines Buches, Mission Female, Frauen machten Karriere. Ein, wie ich finde, sehr gut strukturiertes, angenehm zu lesen, ohne dass es, manchmal ist es ja so, wird ja so, sagen wir mal, das Angenehme hat dann den Preis, dass die, vielleicht die Tiefe nicht da ist, aber ich fand das, ich habe ehrlich gesagt noch nicht alles gelesen, aber die Kapitel, die ich mir rausgepickt habe, die fand ich erstens gut verständlich, aber auch vom Tiefgang und von der Glaubwürdigkeit. Das sind ja auch also überwiegend deine Texte, aber auch die Gastbeiträge fand ich wirklich einen sehr schönen Mix. Also kann ich nur mit gutem Gewissen empfehlen.
Jetzt haben wir doch noch
einen Werbeblock gemacht. Großartig. Liebe Friederike, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe megamäßig viel gelernt.
Super.
Über die Situation. Ehrlich gesagt auch ein bisschen über mich selbst.
Klasse. So soll es sein.
So, ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche dir, aber auch deinem Netzwerk einen richtig großen Erfolg.
Ich danke dir von Herzen. Danke, Erik.
Super.